Down, set, short.
Lange nicht gehört. Ihr hört eine neue Folge Downset Short am 21. März 2022 und es ist quasi so gekommen, wie wir das erwartet haben, nachdem wir am, wann war das, Freitag, unsere letzte Short-Folge aufgenommen haben. Und wir haben es vermutet, du hast es erwartet, dass es dann noch eine große News zeitnah geben wird. Und die gab es dann auch. Und seht es uns nach, wir sind am Wochenende nicht dazu gekommen, über diese News zu sprechen. Aber das holen wir heute nach. Was ist passiert? Deshaun Watson, der ein Jahr lang gar nicht gespielt hat, wurde getradet von den Houston Texans zu den Cleveland Browns.
Genau, und in dem Fall muss ich sagen, war ich auch ehrlicherweise ganz froh, dass wir uns einen Tag oder zwei Tage in dem Fall sogar das nicht gemacht haben, weil ich zum einen, ich habe ja viel getickert die letzte Woche und ehrlicherweise an irgendeinem Punkt hatte ich auch nicht mehr so viel Lust über Deshaun Watson und den Trade und wer ihn jetzt holt zu schreiben. Und dann hatte ich am Samstag, als der Trade dann, als der Trade durch war, also Freitagabend, Samstagmorgen, hatte ich dann sowieso ausführlich noch über 5 Fragen und auch diese ganze und die Perspektive, so diese ganze Situation darüber geschrieben und war so ein bisschen, ich nehme gerne mal 1-2 Tage Abstand zu dem Thema und genau, und ich glaube, es ist auch gut bei so einem Thema mit 2-3 Tagen so, das so 2-3 Tage sacken zu lassen und dann drüber zu sprechen. Also die Basics vielleicht zuerst, dass ihr, falls es jemand noch nicht gehört hat oder schon wieder vergessen hat, der Trade sind 3 First-Rounder, die Browns bezahlen für Deshaun Watson dieses Jahr. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr ist ein Drittrunden-Pick, nächstes Jahr und ein Viertrunden-Pick übernächstes Jahr und Cleveland erhält einen Fünftrunden-Pick übernächstes Jahr zurück, noch zusammen mit Watson.
Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem krassen Trade, weil letztendlich geht es hier um einen der besten jungen Quarterbacks der ganzen Liga. Allerdings ist das nur eine Seite der Medaille sozusagen, denn es ist gleichzeitig der Mann, dem 22 Frauen vorwerfen, sie sexuell genötigt und belästigt zu haben. Und das wirft natürlich einen riesigen Schatten auf diesen ganzen Trade.
Genau, und man kann ja relativ klar auch auf den Punkt bringen, wie Cleveland dieses Wettbieten dann letztlich gewonnen hat, weil die Browns ja eigentlich schon raus waren. Das war ja so die Gerüchtelage auch am Freitag dann, dass das Watson-Camp hat die Browns und die Panthers darüber informiert, dass sie nicht mehr im Rennen sind, also dass es sich zwischen Atlanta und New Orleans entscheidet. Und dann haben die Browns halt mal eben den höchsten garantierten Vertrag der NFL-Geschichte auf den Tisch gepackt, mit so 130 Millionen Dollar über 5 Jahre garantiert. Und sie haben das Rennen letztlich damit gewonnen, dass sie halt das Sparbuch geplündert haben, wenn man so will. Und das ist halt wirklich auch der Part, der mir dabei so sauer aufstößt. Weil ich denke, wir alle wussten, dass Deshaun Watson in diesem Frühling getradet wird, dass es auch mehrere Teams geben wird, die Interesse haben. Nachdem klar war, dass er nicht strafrechtlich angeklagt wird, war uns das, glaube ich, allen klar. Zu naiv, denke ich, darf man da auch nicht an die Sache rangehen. Ja. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive darum zu sagen, der soll nie wieder Football spielen oder der gehört ins Gefängnis oder was auch immer. In dem Fall jetzt hier, in der ganzen Situation, die jetzt die letzten 2 Wochen sich da so entwickelt hat, geht's für mich vor allem um die Wirkung, die dieses ganze Vorgehen jetzt hat. Und die Wirkung ist einfach, scheiß auf alles drumherum, für uns zählt nur der sportliche Erfolg. Und ich finde, damit machst du es dir als NFL-Team, als Teambesitzer, als GM, wer auch immer, machst du es dir zu einfach. Und klar, es gibt genügend andere Beispiele. Das habe ich jetzt auch häufiger so diese, was ist aber mit XY gesehen. Es gibt genügend andere Beispiele, wo man dann, manche sagen, ist es jetzt nicht scheinheilig, dass bei Watson so viel Protest und so viel Kritik gibt. Wenn Tyreek Hill denken oder wenn wir an Kareem Hunt denken, der ja schon in Cleveland sogar ist. Aber ich finde, es gibt 2 entscheidende Unterschiede. Und das ist so mein zentraler Punkt, der jetzt bei mir auch die letzten 2 Tage mehr und mehr gereift ist. Zum einen Punkt 1, diese Spieler, ob das Hill ist oder Hunt oder diese Spieler, die konkrete Vorwürfe häuslicher Gewalt im Raum stehen hatten oder dann auch wirklich deswegen angeklagt wurden, die haben Konsequenzen erstmal erfahren. Bei Hill, das war ja noch im College bei ihm. Der wurde nicht zur Combine eingeladen. Der war bei vielen Teams gar nicht mehr auf dem Draftboard. Und am Ende ist er bis in die 5. Runde gefallen, eben wegen dieser Vorfälle. Er hat auch damals auf schuldig plädiert, wurde auch entsprechend juristisch bestraft. Also dieser ganze Prozess hat erstmal stattgefunden. Und Kareem Hunt, der wurde von den Chiefs rausgeworfen. Der hat sich auch öffentlich entschuldigt. Der wurde dann von den Browns für wenig Geld verpflichtet. Watson wurde von Teams halt nicht nur aggressiv umworben, als wäre nichts gewesen im Prinzip. Er hat halt wirklich diesen neuen Vertrag, wie gesagt, bekommen, der noch mal deutlich besser war als sein alter Vertrag. Er hat seinen Wechselwunsch bekommen. Er durfte sich im Endeffekt das Team aussuchen, zu dem er gehen will. Also er hat alles bekommen eigentlich, was er wollte. Und klar, er könnte immer noch gesperrt werden. Er wird wahrscheinlich auch gesperrt. Damit rechne ich nach wie vor. Mhm. Aber die Außenwirkung davon, dass ein Spieler gegen den 22 Zivilverfahren wegen sexueller Belästigung, sexueller Übergriffe laufen, dass der derart umworben und mit Geld zugeschüttet wird, dieses Bild, das damit nach außen transportiert wird, das halte ich einfach für katastrophal. Und ich finde, das muss man dementsprechend auch so deutlich thematisieren. Und der andere Punkt, ganz kurz nur, das kann man ganz schnell abhaken, mit eben dieser Entscheidung, baut natürlich auch auf dem auf, was ich gerade gesagt habe, mit dieser Entscheidung, mit diesem Vertrag und natürlich irgendwo auch mit der Position, die er spielt, machen die Browns ihn, während diese Vorwürfe nach wie vor konkret im Raum stehen, zum Gesicht ihrer Franchise. Und auch das, finde ich, trifft auf keinen der anderen Fälle in dem Ausmaß zu. Und das ist, glaube ich, halt eine Entscheidung, mit der viele Browns-Fans, wenn man sich so umhört in sozialen Medien, in den Foren und so weiter, in den Fan-Podcasts, wo viele Browns-Fans nicht mitgehen können, nicht mitgehen wollen.
Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, ja, okay, Leute, aber hier machen wir jetzt einen Riesenfass auf. Zu Recht, ich meine, ihr kennt alle meine Meinung zu Spielern, die in irgendeiner Form in solche Geschichten verwickelt sind. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Aber ja, du hast natürlich recht. Es ist dann noch mal was anderes, wenn du halt ihm so viel Geld zahlst und wenn es dein Franchise-Quarterback werden soll. Aber trotzdem, es gibt auch andere Leute in der Liga, die man noch skeptischer betrachten sollte und weniger abfeiern sollte, als das aktuell der Fall ist. Aber ja, eine Sache müssen wir, glaube ich, noch mal klarstellen, weil ich glaube, es gibt immer noch so ein paar Missverständnisse in diesem ganzen Fall, weil, was ich jetzt auch tausendmal wieder gelesen habe, ja, aber er wurde doch freigesprochen, ja, aber es gibt doch keine Beweise dafür, dass er irgendwas getan hat. Aber du hast es ja eben schon so im Nebensatz gesagt, es gibt halt noch diese Civil Lawsuits. Also die Sachen stehen immer noch im Raum. Es gibt immer noch diese 22 Frauen, die halt, ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, auch hier gibt es, glaube ich, einige Missverständnisse, was diese Frauen denn Watson genau vorwerfen, weil das ist schon noch deutlich heftiger, als was man so am Anfang gehört hat. Am Anfang gibt es ja so ein bisschen sexuelle Belästigung bei Massagen. Ich finde, das, was da jetzt im Raum steht, ist deutlich krasser. Also lest das gerne dann noch mal nach. Aber wie gesagt, es wurde einfach nur es wurden keine Criminal Charges erhoben.
Genau. Er wird nicht strafrechtlich angeklagt. Das ist im Prinzip auch alles, was sich im Vergleich zu vor einem Jahr geändert hat. Ne? Wo wir vor einem Jahr war es so nach dem Motto, den Trade kannst du jetzt nicht machen als Team, weil ne, das sind über 20 Frauen und so weiter und so fort.
Die sind eigentlich immer noch alles, da.
Genau, alles, was sich verändert hat, ist ja eben, dass diese, und das ist das, was du gerade gemeint hast, diese Grand Jury, vor die der Fall ja kam, die hat eben entschieden, da waren auch nicht alle 22 Fälle waren vor dieser Grand Jury gebracht und die hat sich auch nur vereinzelt die Klägerin angehört, um dann sich eben ein Bild zu verschaffen. Ich glaube, neun Fälle waren vor die Grand Jury gebracht und nur ein paar davon wurden dann tatsächlich konkret angehört. Alles, was die eben entschieden hat, ist, dass nicht genügend Beweise vorliegen, um einen strafrechtlichen Prozess in die Wege zu leiten. Das ist alles, was passiert ist. Und damit ist sozusagen klar, oder relativ klar, dass ihm keine Haftstrafe droht. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und als das klar war, was ja auch von der Watson-Seite wie ein sehr großer Sieg dann inszeniert wurde, so nach dem Motto, hey, ich bin unschuldig. Also diese anderen Vorwürfe, die sind halt nach wie vor da. Und diese Zivilprozesse, diese 22, die laufen auch weiter. Und ich finde gerade diese Anzahl an Fällen, diese Anzahl an Frauen, die daraus sich öffentlich ihm, die ihm öffentlich diese Dinge vorwerfen, gerade diese Anzahl sorgt halt in meinen Augen für eine Situation, dass man das nicht einfach beiseite schieben kann oder sollte. Nein. Und das haben die Browns halt letztlich mit dem, ne, wir gehen hier all in und haben jetzt unseren Franchise-Quarterback und das ist das Gesicht unserer Franchise, das haben sie letztlich damit gemacht.
Ja, und grundsätzlich finde ich es schwierig, hier zu argumentieren, ja, es gibt keine Charges, also es gibt keine Beweise, also gibt es keine Charges. Was soll es denn für Beweise geben, wenn sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch in einem Raum unter zwei Personen stattfindet? Was soll es denn da für Beweise geben?
Das ist ja das generelle Problem. Genau. Genau, das ist generell ein Problem mit solchen Sachen, dass da ja auch eine riesen Dunkelziffer einfach herrscht. Und das macht es ja noch problematischer, wie das jetzt hier von diesen Teams, und da würde ich nicht mal nur die Browns nennen, ich meine, die anderen Teams waren genauso im Rennen, die Browns sind halt nur dann noch mehr All-In gegangen, wenn man so will. Das macht es ja noch problematischer, dieses Auftreten von den Teams. Und deswegen denke ich, und wenn man dann auch sich den Vertrag anschaut, das ist ja dann so der nächste Schritt. Der Vertrag ist ja so strukturiert, dass sein Basisgehalt für 2022 nur $1 Million beträgt. Und warum ist das wichtig? Weil aus dem Basisgehalt berechnet sich das Geld, das er im Falle einer Sperre pro Spiel verliert. Also die Browns haben ihm seinen Vertrag so, den neuen, den er jetzt bekommen hat, so strukturiert, dass er möglichst wenig Geld verliert für die Spiele, die er dann vermutlich in der kommenden Saison gesperrt wird. Und das finde ich halt schon, das finde ich schon borderline ekelhaft, ehrlicherweise. Weil ich meine, sie wissen, dass Watson wahrscheinlich suspendiert wird. Watson selbst weiß es natürlich auch. Na, und dann baust du so ein schmieriges Hintertürchen da in den sowieso schon Rekordvertrag ein. Also ich bin wirklich gespannt, ob es da einen Plan von Browns Seite in puncto Kommunikation und auch von der Watson Seite in puncto Kommunikation und was den generellen Umgang jetzt mit der weiteren Situation angeht, gibt. Weil für den Moment, finde ich, sieht es nicht wirklich danach aus. Also Watson selbst bleibt ja ganz klar auf dem Zug, dass er nichts gemacht hat. Das erste Statement von den Browns war komplett wischiwaschi. Also das hätte man sich wirklich auch sparen können. Und da frage ich mich halt wirklich, ob die nicht ein wenig unterschätzen, wie kritisch das zumindest Teile ihrer eigenen Fanbase auch sehen. Dann ist halt so der nächste Punkt, wenn du sowas als Franchise machst, dann finde ich, brauchst du auch in meinen Augen einen klaren Plan, was die interne Kommunikation angeht. Ne? Also wie sprichst du mit deinen weiblichen Angestellten darüber? Wie sprichst du mit deinen eigenen Massagetherapeutinnen darüber? Mhm. Solche Sachen. Da muss man aus Browns Sicht echt hoffen, dass sie wenigstens da einen klaren Plan haben und nicht in ihrem gesamten Vorgehen einfach darauf bauen, naja, in 2 Jahren ne, redet da keiner mehr drüber. Und wenn wir dann im AFC Championship Game stehen, sowieso nicht.
Ja, das Traurige aber an der Sache ist ja, dass es so sein könnte. Ja. Weil ja, die Twitter-Bubble ist eines, aber die Twitter-Bubble ist halt immer nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Gesellschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass große Teile der Fans das gar nicht so kritisch sehen wie wir. Und dass viele sagen, ja, das sind Vorwürfe, männlich. Keine Ahnung. Also
das wird halt spannend, wenn sie, ne? Training Camp, also wenn der direkte Kontakt zu größeren Teilen der Fans und dann natürlich die Spiele im Stadion, wenn er dann spielt. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass er von Anfang an spielt, sondern dass er erstmal irgendwas, ich tippe zwischen 4 und 8 Spielen von der NFL gesperrt wird. Aber wenn er dann halt wirklich auf dem Platz steht im Stadion, wie dann die Reaktion der eigenen Fans vor allem auch ist.
Ich sag mal so, mein Browns-Hype-Train ist aus moralischen Gründen aber sowas von zum Stehen gekommen. Mhm. Aber das ist ja auch nur ein Teil davon. Wir müssen das Ganze ja auch dann irgendwo sportlich betrachten. Natürlich für die Browns, natürlich aber auch für die Texans, weil ja, wir gehen beide davon aus, dass er gesperrt wird. Und das Ding ist, also das macht ja diesen ganzen Deal noch ein bisschen absurder. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es keine geringe Strafe wird. Also dass der echt einige Spiele verpassen wird. Und dann wird es, je mehr Spiele er verpasst, desto absurder wird dieser ganze Deal ja für die Browns oder aus Browns Sicht.
Also aus Browns Perspektive machst du den Trade mit der Idee im Hinterkopf, das ist unser Quarterback für die nächsten 12 Jahre oder so.
Klar.
Und wenn der jetzt irgendwie, es gibt Leute, die vermuten, er wird sogar die ganze Saison gesperrt. Also das ist nicht auszuschließen. Ich denke es nicht. Ich denke, wir reden eher so Richtung, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen Richtung 8 Spiele. Aber es gibt Leute, die sagen, der könnte durchaus die ganze Saison gesperrt werden. Die Hoffnung oder die Idee aus Browns Perspektive, warum sie diesen Trade machen, ist natürlich, das ist unser Top-10-Quarterback für die nächsten 10, 12 Jahre.
Und ja, sportlich hängt das dann natürlich auch irgendwo davon ab für die Browns, ob er spielt oder nicht jetzt für diese Saison, weil du hast dir jetzt eigentlich einen Kader zusammengebastelt, der auf Winnow aus ist, der die Browns ja auch schon letztes Jahr zu dem erweiterten Contender-Kreis eigentlich gemacht hat oder dazugehören lassen hat. Aber wenn der jetzt nicht spielt, dann stehst du ja vermeintlich erstmal ohne Quarterback da. Wir sprechen gleich noch über Baker Mayfield. Ansonsten, wenn er spielt sportlich und auch das Niveau erreicht, was er vor der letzten Saison, in der er nicht gespielt hat, wenn er da wieder hinkommt, dann ist das natürlich dann schon noch ein gewaltiges Upgrade aus Browns Sicht.
Ja, also da, das steht außer Frage. Die Browns, in meinen Augen hatten die Browns den Schlussstrich unter die Baker-Mayfield-Ära, nenne ich es jetzt mal gezogen, in dem Moment, als sie sich mit Watson getroffen haben und als klar war, dass sie eines der wirklich der Finalisten-Teams bei Watson sind, die wirklich All-In mit Watson auch gehen wollen. Mayfield hat ja dann auch direkt erst ein öffentliches Statement rausgehauen und kurz danach um seinen Trade auch gebeten, was die Browns zuerst abgelehnt haben. Aber selbst in dem Moment, da habe ich auch im Ticker dann jeweils immer live ein bisschen drüber geschrieben, selbst in dem Moment, und da war es ja noch so, okay, Watson wird wahrscheinlich nicht kommen, so der Stand, da hatte ich aber schon so das Gefühl, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr zu reparieren sein. Und selbst wenn du das irgendwie versuchst, mit Mayfield dann in sein letztes Vertragsjahr zu gehen, wäre er ja die komplette Lame-Duck-Personalie auf Quarterback gewesen. Und das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es, selbst wenn sie Watson nicht bekommen hätten, in die Richtung geht. Und da war dann eigentlich, okay, für mich klar, Mayfield, da glauben sie nicht mehr dran. Sie wollen unbedingt dieses Upgrade haben. Und natürlich mit Deshaun Watson und Amari Cooper sieht die Offense gefährlicher aus als mit Baker Mayfield und Jarvis Landry. Yep. Das steht außer Frage. Und da gibt's, das gibt ihnen halt ganz andere Möglichkeiten, wenn wir es sportlich sehen. Sie haben sowieso schon ein starkes System, sie haben ein gutes Scheme mit Watson und mit Cooper als dann wirklich letztlich irgendwann Säulen für dieses Passspiel, weil so wird's irgendwann sein, haben sie eben viel mehr Antworten, um Probleme zu lösen, wenn das Run-Game mal nicht klappt, wenn die Line mal nicht dominiert. Also wenn sie letztlich mehr aus dem normalen Passing-Game gewinnen müssen.
Aber wir müssen auf der anderen Seite dann auch noch mal auf die Texans schauen, denn für mich gibt es in diesem ganzen Szenario nur einen klaren Gewinner, und das sind die Texans, weil wenn du für einen, klar, also du hast Deshaun Watson abgegeben, das ist sportlich natürlich erstmal ein Nachteil, aber mit der ganzen Geschichte drumherum, den nicht mehr in der Franchise zu haben, sehe ich positiv persönlich, und B, hast du es geschafft, für jemanden, dem 22 Frauen sexuelle Belästigung und sexuelle Nötigung vorwerfen, hast du es geschafft, den für 3 First-Round-Picks plus X loszuwerden? Also, ja. Kann man das kritisieren?
Nein, auf keinen Fall. Houston war ja wirklich letztes Jahr und im Prinzip auch noch dieses Jahr in so einer Art Standby-Modus. Und das habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nicht wirklich erlebt, weil das eine Franchise im Prinzip 2 Jahre in so einer Art Standby-Modus befindet. Mit David Culley, bei dem wir ja alle wussten, okay, das ist eine Übergangslösung. Dann haben sie vielleicht sogar 1, 2 Spiele mehr gewonnen als gedacht. Musste trotzdem gehen. Die ganzen Veterans, die sie für 1, maximal 2 Jahre verpflichtet haben. Und das ging ja diese Offseason auch so weiter eigentlich. Ja. Also in meinen Augen, wir haben ja drüber gesprochen. Lovie Smith, auch die ganze Art und Weise, wie diese Headcoach-Suche dann und letztlich die Entscheidung intern im Endeffekt zu befördern stattgefunden hat, ist in meinen Augen auch eine Übergangslösung. Und die Free Agency war schon auch noch mal so in diese Richtung. Die haben dann so Leute wie Jake Martin und Ogbo Okporonkwo und Jalen Reeves-Maybin. So diese Kategorie dritte Free Agency-Welle so ein bisschen geholt. Vielleicht ein halbes Tier besser als das, was sie teilweise letztes Jahr gemacht haben. Aber immer noch Rotationsleute, weitestgehend auch wieder 1 oder 2 Jahresverträge. Und jetzt ist halt die Perspektive da. Jetzt ist der Neustart da, jetzt kannst du dieses Watson-Kapitel, da ist die Franchise jetzt wirklich 1,5 Jahre fast, oder 1,25 Jahre lang dominiert hat, das kannst du jetzt endlich zumachen. Jetzt haben sie die Picks, mit denen sie planen können. Wie gesagt, die Perspektive einfach, mit der sie planen können. Und 2022 wird trotzdem noch mal ein Übergangsjahr sein. Aber jetzt ist halt der Cut da, dass man endlich nach vorne gucken kann.
Ja, und im Vergleich zum letzten Jahr hat sich ja sportlich nicht so viel verändert jetzt dann, ne?
Genau.
Wir haben ihn jetzt eben schon angesprochen, Baker Mayfield, der, also sein Kapitel in Cleveland ist beendet damit, das hattest du ja schon angedeutet. Die spannende Frage ist natürlich jetzt, wie geht's mit Baker Mayfield weiter, wo geht's für ihn hin, weil das ist ja nun mal alles andere als ein schlechter Quarterback, der zumindest auch in guten Umständen erfolgreich spielen kann. Wir haben es schon gesehen, auch zeitweise bei den Browns, das ist jetzt nicht, ist jetzt kein Elite-Quarterback, kein Top-10-Quarterback, aber mit dem kannst du durchaus was anfangen. Und gleichzeitig gibt es noch Teams, die noch ein Upgrade gebrauchen könnten auf der Quarterback-Position. Was passiert
denn? Ja, also nach allem, was wir bisher hören, und muss man natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht sehen. Ich meine, bei Watson, wie gesagt, sind wir 2 Stunden, bevor er in Cleveland war, davon ausgegangen, dass er nach Atlanta geht. Aber nach allem, was wir bisher hören, ist es ein Rennen zwischen 2 Teams, den Colts und den Seahawks. Mhm. Baker selbst soll den Browns ja mitgeteilt haben, dass er am liebsten nach Indianapolis gehen würde, was in meinen Augen auch ein super Scheme-Fit für ihn und auch für die Colts wäre. Ja. Indianapolis hat ja jetzt auch wieder ein bisschen, sie haben natürlich keinen Erstrundenpick, aber sie haben ein bisschen Trade-Ressourcen an Tag 2 des Drafts nach dem Carson Wentz-Trade. Und ich denke auch, ehrlicherweise, dass Mayfield gerade eben in der Offense von Frank Reich, dass der ein Upgrade zu Wentz wäre. Ja. Also das würde in beide Richtungen eigentlich in meinen Augen passen. Was, hast du Nein gesagt?
Nee, ich habe Hä gesagt, weil ja, auf jeden Fall.
Genau, ja. Das wird wahrscheinlich jeder so sehen, ehrlicherweise.
Ich weiß, aber wir sind uns da, glaube ich, sehr einig. Aber
ja.
Ich finde, natürlich, Baker Mayfield sah dann auch nicht mehr so gut aus. Und ja, auch bei Wentz haben wir mal bessere Zeiten erlebt. Trotzdem glaube ich, dass bei Baker Mayfield die Baseline einfach, der Floor deutlich höher ist.
Denke ich auch, aber trotzdem wird der Preis wesentlich niedriger sein als bei Carson Wentz, der Trade-Preis, da bin ich mir relativ sicher. Ja, und gut, die Frage, vielleicht die eine Frage, die ich bei den Colts in den Raum werfen würde, ist, wir wissen jetzt nach dieser ganzen Carson Wentz-Geschichte, dass sie jetzt umso mehr viel Wert auf Quarterback-Leadership-Qualitäten legen. Und ich sage nicht, dass Baker da schlecht ist, aber er ist halt ein sehr eigener Typ, glaube ich, in der Hinsicht. Und da wäre vielleicht am ehesten die Frage, ob sie mit der Art Persönlichkeit, die Baker Mayfield ist, ob das der Leader ist, den sie sich da vorstellen oder halt nicht. Ja. Wenn ja, dann ist es für mich der ideale Fit für beide Seiten. Und bei Seattle, habe ich wirklich kein Gefühl dafür, was der Plan sein soll. Außer der Tatsache eben, dass Pete Carroll kein Übergangsjahr haben will. Das haben sie ja relativ deutlich gemacht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil wenn ihr die reguläre Donnerstagsfolge, so unser erstes Zwischenfazit, noch nicht gehört habt, da habe ich ja auch ausführlich über Seattle gesprochen, weil sie für mich halt ein Verlierer waren, dieser ersten Free-Agency-Welle. Aber es würde in der Hinsicht dann wiederum passen, wenn wir schauen, was sie bisher gemacht haben, dass sie halt dann doch noch mal nach einem Starting-Quarterback Ausschau halten, der besser ist als Drew Lock. Das wurde auch schon unabhängig von Baker Mayfield berichtet, dass sie die Augen offen haben, was so den Veteran-Quarterback-Markt angeht. Und da wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Pete Carroll und Baker Mayfield, was so Emotionalität und solche Sachen angeht, dass die da auf einer Wellenlänge funken.
Ja, Pete Carroll hat doch ja eigentlich schon quasi sein Wunschprofil eines Quarterbacks eigentlich verkündet. So einer, der die Offense zuverlässig ausführen kann. Würdest du Baker Mayfield da mit dazu zählen?
An sich schon. Also das war ja eigentlich, ich würde sogar sagen, das ist ja sein stärkstes Argument, oder?
Aber hinter einer guten Line,
in guten Umständen.
Und
genau.
Das ist dann wieder die andere Frage, ob das bei den Seahawks aktuell so gegeben ist.
Also wenn du die Umstände hast, dann ist Baker Mayfield, glaube ich, die Art Quarterback, die sich Pete Carroll tatsächlich vorstellt. Ja. Und deswegen ist Seattles Offseason für mich halt so merkwürdig und eher auf der negativen Seite, wie ich es aktuell sehe, weil sie haben halt diese Umstände nicht und der Weg dahin ist auch noch ein gutes Stück, bis sie diese Umstände haben.
Also ich würde Baker Mayfield sehr viel lieber bei den Colts sehen. Über die Colts haben wir ja in den vergangenen Wochen häufig gesprochen und habe auch ich häufig drüber gesprochen. Und gerade da würde er, glaube ich, mehr glänzen können halt hinter einer soliden Line. Wenn die jetzt dann noch was fürs in Sachen Passcatcher machen, fürs Receiving Core machen, dann noch ein paar Waffen mit in die Offense geben, würde ich ihn tausendmal lieber sehen als in Seattle. Allerdings kann ich mir auch auf der anderen Seite vorstellen, dass die Browns ihn halt lieber in die NFC traden als in der eigenen Conference. Ne?
Und er hat natürlich im Gegensatz zu Deshaun Watson kein Mitspracherecht. Das sollte man vielleicht, haben wir jetzt, glaube ich, heute nicht gesagt, dass bei Watson eben Teil des Ganzen natürlich war, dass er diese No-Trade-Klausel hatte und dadurch konnte er sich mehr oder weniger aussuchen, wo er hingeht, solange die Texans nicht ein striktes Veto einlegen. Das hat Baker Mayfield eben nicht, der hat keine No-Trade-Klausel.
Gleichzeitig hat das neue Team ja dann auch noch wieder diese schwierige Frage zu klären, was zahlen wir einem Baker Mayfield, ne? Weil wenn du ihn tradest, dann musst du ihm ja eigentlich auch einen neuen Vertrag bieten und dann sind wir wieder an dem Punkt so.
Was ist
ein Baker Mayfield wert?
Das ist halt auch die spannende Frage, finde ich, nachdem wir jetzt diese Sam Darnold-Katastrophe hatten.
Ja.
Gehst du nicht vielleicht sogar als Team-Trade? Also, wir wissen natürlich nicht, was der Trade-Preis im Endeffekt ist, aber mich würde es wundern, wenn es mehr wäre als irgendwie ein Drittrunden-Pick und vielleicht ein Fünftrunden-Pick oder sowas. Also, es wird jetzt kein Monster-Mega-Trade-Preis werden. Gehst du da nicht vielleicht sogar als Team hin und sagst, ein Jahr hat er ja noch Vertrag, letztes Jahr vom Rookie-Deal. sprich die 50 Option, und die spielst du aus und danach setzen wir uns zusammen. Und du verdienst dir quasi deinen nächsten Vertrag. Also, weißt du, gehst du nicht vielleicht sogar als Team bewusst in die Situation rein mit Mayfield und sagst, wir verlängern jetzt nicht. Und wenn du richtig gut spielst, dann kriegst du auch mehr Geld. Und eben mehr Geld, als du jetzt wahrscheinlich kriegen würdest. Und so kommst du da vielleicht ein bisschen zu einer Einigung.
Was hat Sam Darnold noch mal gekostet an Trade-Preis, an Picks?
War das ein, ich glaube, ein Zweit- und Viertrunden-Pick, irgendwas in der Ecke?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Baker Mayfield weniger kosten sollte.
An sich nicht, aber die Katastrophe war halt der Darnold-Trade für sich betrachtet.
Allerdings haben wir von Baker Mayfield schon gutes Niveau gesehen, spielerisch, von Sam Darnold nicht. Baker Mayfield ist der Quarterback, der von sich behaupten kann, dass er die Browns nach jahrelanger Talfahrt in die Playoffs gebracht hat. Ne?
Ich denke, das Argument bei Darnold für den Preis im Vergleich wäre, zum einen gab es noch einige Teams, die bei Darnold eine höhere Pre-Draft-Evaluation hatten als bei Baker Mayfield. Und das darf man nie unterschätzen in diesen Trades, vor allem was Quarterbacks angeht.
Der trotzdem First-Overall-Pick war.
Klar, natürlich. Und Punkt zwei, bei Darnold hatten halt viele dieses Argument, ja, der war halt in furchtbaren Umständen bei den Jets. Konnte er nichts dafür, so nach dem Motto, wir fixen ihn. Mayfield muss man ja eigentlich ehrlicherweise das Gegenteil sagen. Der war schon in sehr, sehr, sehr guten Umständen in Cleveland. Und
also würdest du behaupten, dass ein Sam Darnold in Umständen wie bei den Browns gut aussehen würde?
Ich würde das nicht behaupten, nee. Aber es gibt garantiert NFL-Teams, vor letztem Jahr zumindest, die das gesagt hätten.
Ja. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Hier bin ich sehr auf Feedback gespannt, vor allem von Browns-Fans. Wie fühlt ihr euch damit? Was sagt ihr dazu? Und wie sehr beeinflusst das euer Fan-Dasein auch mit den Browns? Also ich bin ja ganz schnell dann, wie gesagt, abgestiegen vom Zug. Ja. Das ist der Vorteil daran. Hält, aber es gibt ja wirklich, also
ja.
Ich kann mich ja dann trotzdem schon in Fans hineinversetzen, und das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor.
Ich habe auch jetzt schon Beiträge gelesen, ob jetzt deutsche Browns-Fans oder auch in USA, die halt wirklich dem Team ihren Rücken zukehren. Und ich kann ehrlicherweise, ich würde da überhaupt niemanden in irgendeiner Art und Weise verurteilen, weil ich kann beides verstehen. Auf der einen Seite, wenn du sagst, damit kann ich nicht mitgehen, das ist ein Move, die machen den geben dem Rekordvertrag, machen den zum Gesicht unserer Franchise, den ich nicht mittragen kann, kann ich voll nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich es aber halt auch nachvollziehen, wenn du irgendwie seit 20 Jahren Browns-Fan bist, zu sagen, ja, ich hasse den Move, ich finde das kacke, das hätten sie nicht machen sollen, aber mir fällt es schwer, das Team deswegen aufzugeben und irgendwie diese Gefühle, die sich da in 20 Jahren aufgebaut haben. Das ist super schwierig, und dann, das wird ja nur noch schwieriger, wenn der dann irgendwie, keine Ahnung, in Woche 9 4 Touchdowns gegen die Steelers wirft und die das Spiel gewinnen. Also das wird ja eher noch schwieriger.
Und das meinte ich halt auch mit damit, dass ich ja befürchte, dass halt in ein, zwei Jahren, vor allem wenn sportlicher Erfolg da ist, dass dann sehr wenig bis gar nicht darüber gesprochen wird. Dass es zwar immer dann noch im Hinterkopf ist, aber halt eher zweitrangig. Und wir haben es auch schon bei anderen gesehen. Ein Ben Roethlisberger hatte auch zwei Vorfälle, die auch nicht gerade ohne waren.
Aber bei Big Ben, und also gut, dass du sagst, bei Big Ben finde ich es halt echt der krasse Unterschied, als das bei ihm rauskam und diese Fälle dann wirklich auch mehr und mehr öffentlich wurden, da war es eben nicht so, dass sich Teams um ihn geprügelt haben, sondern im Gegenteil, die Steelers waren in dem Moment bereit, ihn abzugeben. Mhm. Aber niemand hat für ihn getradet damals. Und das ist halt, finde ich, das schlägt gut den Bogen zu dem Anfang nochmal. Das, finde ich, ist halt hier der krasse Unterschied, dass die Browns das bewusst machen und in Kauf nehmen.
Ich meine auch gar nicht aus Teamsicht, aus NFL-Sicht, sondern aus
Fansicht,
Fansicht, aus gesellschaftlicher Perspektive. Wie schnell vergisst man als Gesellschaft die Dinge, die vorgefallen sind, die Dinge, die da im Raum stehen? Und das ist ja dann schon irgendwo ähnlich. Weil da hat am Ende seiner Karriere kaum noch jemand drüber gesprochen. Es waren auch, muss man dazu sagen, es waren nicht 22 Frauen. So, das finde ich ist einfach nochmal eine Ich will auch keinen Whataboutism betreiben, um Gottes Willen. Es sind hier wirklich halt einfach 22 Frauen mit Vorwürfen, so. Und nicht wie bei Big Ben. Ja. Ich glaube, zwei waren es dann letztendlich so. Das macht die Sache nicht weniger schlimm, aber es ist trotzdem noch mal eine andere Dimension, ein anderes Ausmaß. Aber mit irgendwas musst du es ja auch irgendwo vergleichen können, weil es nicht das erste Mal, dass sowas oder so ähnlich etwas in der NFL oder rund um die NFL passiert.
Aber ich glaube, umso wichtiger ist es halt, dass wir vielleicht so als letzten Gedanken, dass wir halt jetzt drüber sprechen.
Natürlich.
Weil also zum einen, es wird natürlich so sein, wenn wir in Woche 12 sind und wir Browns gegen Ravens in der Preview haben, dann werden wir über Sportliche höchstwahrscheinlich sprechen und eher weniger um das Drumherum.
Ja.
Also, und das ist irgendwo auch der normale Prozess und das ist natürlich nicht ideal, also auf keinen Fall jetzt falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, Freifahrtschein ab Midseason ist es vergessen oder sonst was in der Richtung. Einfach die Art und Weise, wie diese Dialoge halt sich entwickeln, das wissen wir ja einfach. Und ich glaube, umso wichtiger ist es halt jetzt sehr deutlich darauf hinzuweisen und es halt eben nicht zu vergessen. So, und das
absolut
wird die Herausforderung. Da bin ich voll bei dir.
Genau, und da finde ich es aber auch gut, wie sich grundsätzlich auch die Gesellschaft entwickelt hat in den letzten Jahren, weil da ist man ja doch, wenn man sich das große Ganze anguckt, schon noch deutlich sensibler geworden, ne, als in den vergangenen Jahren. Und ich finde auch den Aufschrei hier insgesamt deutlich größer. Und das kann ich nur begrüßen, weil ja, absolut zu Recht. Aber gut, ich werde, glaube ich, nicht müde werden, das jetzt bis zum Ende seiner Karriere immer wieder rauszukramen. Aber unser Job ist halt natürlich, das zum einen zu tun, aber zum anderen natürlich auch sportliche Analysen zu liefern. Und müssen wir letztendlich tun, wenn dieser Mann in der NFL spielen darf. So, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, oder?
Ja.
Dann wünsche ich euch einen schönen Wochenstart. Wir hören uns ja am Donnerstag schon wieder. Dann mit den restlichen Free Agency News. Da ist auch noch einiges passiert, über das wir sprechen müssen. Aber dann schauen wir wieder auf den Draft und schauen auf die Wide Receiver. Das soll es für heute gewesen sein. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.